Immo auf dem Rad ist mein Beitrag in LinkedIn, wo ich immer wieder durch die Stadtbezirke von Düsseldorf mit dem Fahrrad fahre, um einfach ein Gefühl für diese Bezirke zu bekommen.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Immobilien auf die Ohren. Hallo und guten Tag. Willkommen beim Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche. Heute bin ich Ihr Moderator, Miriam Beul von der Agentur Texte und Talks. Wir senden heute aus dem Rotonda in Düsseldorf. Und ich habe einen ganz tollen Gast heute, Thomas Schüttgen, Geschäftsführer bei Böcker Wohnimmobilien. Hallo Thomas.
Hallo Miriam.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe im Internet ganz fleißig recherchiert, Thomas, und habe als erstes einen neuen Hashtag gefunden. Und der heißt Immo auf dem Rad. Thomas, was ist Immo auf dem Rad?
Immo auf dem Rad ist mein Beitrag in LinkedIn, wo ich immer wieder durch die Stadtbezirke von Düsseldorf mit dem Fahrrad fahre, um einfach ein Gefühl für diese Bezirke zu bekommen. Denn dieses Gefühl, das ist das, was wir eigentlich unseren Auftraggebern damit auf den Weg geben wollen, sprich den Projektentwicklern, um was für Bezirke es sich handelt, um was für Fädel, sage ich mal, es sich handelt, was für Leute dort leben, wer dorthin möchte, wer dort bereits ist. Und das kann man auf dem Fahrrad unheimlich gut erleben.
Jetzt hast du Fädel gesagt. Ist das nicht ein Kölner Vokabel?
Ja, ich würde das auch gerne wieder rausnehmen.
Also Schnitt. Nein, wir lassen es natürlich drin. Thomas Böcker Wohnimmobilien hat ja mehrere Geschäftsbereiche. Der größte und der bekannteste in Düsseldorf ist natürlich die Wohnungsmakelei. Und jetzt hast du schon gesagt, deine Auftraggeber sind Projektentwickler. Was genau machst du?
Wir haben im Jahr 2012 den Developer Service gegründet, weil wir gemerkt haben, dass die Nachfrage seitens der Projektentwickler für Neubauprojekte sehr groß ist in dem Bereich der Research-Aufgaben, sage ich einfach mal. Und dadurch, dass wir mit unseren 5 Niederlassungen in Düsseldorf mit über 50 Mitarbeitern in Düsseldorf ein sehr, sehr gutes Gefühl für den Markt haben, haben wir gesagt, wollen wir das in einen eigenen Bereich aufgehen lassen, dem Developer Service, wo wir eigentlich für Projektentwickler gewisse Services übernehmen. Und dazu gehört in erster Linie zum einen die Grundstücksakquise, die Akquise von Opportunitäten. Das können natürlich nicht bebaute Grundstücke sein, das sind aber oftmals auch bebaute Grundstücke oder zum Beispiel nicht mehr genutzte Bürohäuser, wo wir den Projektentwicklern diese anbieten können und dann gleichzeitig aber auch dem Projektentwickler dieses Gefühl vermitteln können, was hier eventuell passen könnte. In erster Linie immer wohnwirtschaftlich, wer dorthin geht und vor allen Dingen, welche Preise man hier erzielen kann. Also mit dem Developer Service sind wir eigentlich etwas im Bereich von Research, was wir aus unserer eigenen Power heraus bewerkstelligen können, gepaart dann einfach mit dem, was uns ausmacht, nämlich auch Düsseldorfer zu sein und hier zu leben. Und dann bin ich wieder bei Immo auf dem Rad. Es gibt nichts Besseres, als sich am liebsten natürlich im Frühling oder im Sommer aufs Fahrrad zu setzen, in die Bezirke zu fahren, zu gucken, sich hinzusetzen, zu schauen und dann das auch weiterzugeben.
Du hast natürlich allerhand erlebt. Du willst ja auch das Lebensgefühl einfangen, damit du auch weißt, wer hat eigentlich Lust auf welche Wohngegend. Was hat dir denn am besten gefallen dieses Jahr oder was hat sich denn am meisten verändert?
Ja gut, es ist natürlich dieses Jahr total schwer, weil es sich tatsächlich sehr, sehr viel verändert hat. Und wenn man gerade im Frühjahr mit dem Fahrrad durch Düsseldorf gefahren ist, im ersten Lockdown, dann hatte man teilweise schon ein beklemmendes Gefühl. Denn natürlich lebt eine Stadt von Düsseldorf, eine Stadt, die im Rheinland liegt, die in den Rheinländern leben, die lebt von den Menschen. Und wenn diese Menschen nicht da sind, wenn die nicht in den Cafés sitzen, wenn die nicht in der Altstadt auf der Ratinger stehen und ihr Altbier trinken, dann fehlt ein ganz, ganz großer Teil, was Städte einfach ausmacht. Mhm. Und von daher war das teilweise eine ganz skurrile Erfahrung, die man gehabt hat. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt so dramatisch schlimm ist, denn es ist auch durchaus nett, wenn man mal durch Düsseldorf fährt und man hat halt nicht so viele Autos. Es ist auch nicht so schlimm, wenn man mal nicht so viele Menschen sieht, aber das begleitet uns jetzt schon sehr, sehr lange. Und ja, da bin ich schon froh, wenn das wieder vorbei sein wird.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob nicht die, sag ich mal, Randregionen im etwas grüneren Teil Düsseldorfs, rundherum ist es ja, wird es ja sehr schnell sehr grün. Wir haben den Rhein und wir haben den Düsseldorfer Norden mit sehr viel Grün, Pferdekoppeln und so weiter. Hast du denn das Gefühl, dass jetzt durch Corona die Nachfrage nach Wohnlagen, die etwas fernab dieser verdichteten Stadträume liegen, stärker nachgefragt sind?
Gut, diese Bereiche außerhalb von Düsseldorf, das Umland von Düsseldorf, das war auch vor Corona bereits nachgefragt. Mhm. Einfach aus dem Grund heraus, dass es in Düsseldorf sehr, sehr wenig Angebot gegeben hat. Von daher die Bewegung ins Umland, und das unterstreichen auch die Zahlen, die wir aus dem Umland ermitteln können, die hat es schon vorher bereits gegeben. Insbesondere natürlich Familien. Wenn du hier in Düsseldorf ein Einfamilienhaus suchst für dich und für deine Familie, das wird schon extrem schwer. Da gibt es wenige Vorhaben, und sobald sie zentral gelegen sind, sind sie eigentlich für den Normalsterblichen auch nicht mehr finanzierbar. Das muss man einfach so feststellen. Das ist eines der Probleme, mit der sich die Landeshauptstadt auseinandersetzen muss, und das tut sie ja auch. Und deswegen ist die Bewegung dann ins Umland schon seit einigen Jahren festzustellen. Davon profitiert der Duisburger Süden, davon profitiert Neuss, Meerbusch, aber auch Hilden, Erkrath, Ratingen natürlich. Die Preise überall in den genannten Städten steigen an. Und dieser Umkreis, also was ich als Umland definiere, der wird immer weiter definiert. zunächst sagt man mal die anliegenden Städte. Mittlerweile gehören aber auch zum Beispiel Mönchengladbach dazu, denn wir haben in Mönchengladbach eine Verbindung, die dauert 25 Minuten von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof.
Ja, aber heißt das denn jetzt, wenn ich als Familie ein Haus kaufen will, ich muss jetzt auch bald in Duisburg und Mönchengladbach erst eine Bank überfallen, um es mir leisten zu können?
Naja gut, du musst vielleicht nicht die große Bank überfallen, aber nein, die Preise steigen, das ist so. Mhm. Ich habe mir die Preise in Düsseldorf angeguckt die letzten 7 Jahre. Mhm. Wir hatten hier in Düsseldorf eine jährliche Steigerung in den Gesamtpreisen, das heißt Bestand und Neubau, der ungefähr bei 10 oder 11% pro Jahr liegt. Mhm. In Duisburg liegt er halt bei 8%, aber auch auf ganz Duisburg gerechnet, nicht nur auf den Duisburger Süden gerechnet. Mhm. Also das heißt, natürlich steigen die Preise, sie kommen bloß von einem anderen Niveau.
Ja, das stimmt. Jetzt hast du eben gesagt, ja, du guckst dir ja Grundstücke an, also du bist sozusagen das Trüffelschwein auf dem Fahrrad und ja, findet bebaute und nicht bebaute Grundstücke. Und dann hast du so im Nebensatz gesagt, ja, auch vielleicht Büroimmobilien, die man umbauen könnte. Wir haben ja jetzt nun ja diesen Lockdown, und die Händler wird es ja vor allen Dingen treffen jetzt erstmal. Da muss man ja mal gucken, wer das so durchsteht und was mit den Immobilien passiert, wo eben Handels- oder Büromieter sagen, wir wollen oder können die Fläche nicht mehr halten. Siehst du denn den Trend, auf die Innenstädte zukommen, dass man noch stärker umwidmet, also die Immobilien umwandelt für Wohnzwecke?
Auch hier würde ich sagen, den Trend, den kennen wir bereits. Also gerade natürlich in Städten wie Düsseldorf, die einfach ein Problem haben, weil so viele Leute hier hinkommen wollen, die in Düsseldorf arbeiten wollen und dementsprechend auch hier wohnen möchten, einfach hier den Wohnraum nicht zur Verfügung gestellt bekommen können. Wir können den Baubedarf im Endeffekt nicht decken. Mhm. Das hat der Thomas Geisel versucht mit 3 oder 3.500 Einheiten pro Jahr. Das ist ihm leider nie gelungen, sondern wir liegen da bei 2.8 oder 2.9. Es ist immer ein Gap dazwischen. Und deswegen war es auch bislang so, dass zum Beispiel nicht mehr genutzte Büroimmobilien gerne in Wohnen umgewandelt wurde. Wir hatten ein Projekt auf der Grafenberger Allee, wo wir das gemacht haben mit der Garbe GmbH aus Hamburg, was sehr erfolgreich gewesen ist. Wir sind aktuell an einem Projekt dran, wo genau das Gleiche wieder geschieht. Also das ist kein Trend, sondern das ist, glaube ich, einfach der aktuellen Situation geschuldet. Was Corona daraus machen wird, insbesondere aus den Einzelhandelslagen und auch aus den Ladenlokalen, das bleibt tatsächlich spannend. Denn wir haben natürlich mit den Ladenlokalen eine ganz spezielle Struktur an Räumen, die meistens im Erdgeschoss gelegen sind, die meistens sehr tief in die Gebäude hineinragen, dementsprechend für Wohnen nicht unbedingt, zumindest im hinteren Bereich, nicht mehr genutzt werden können. Und ich glaube, das wird spannend sein, was die Immobilienbranche, die Projektentwickler daraus machen werden.
Also vielleicht hybride Formen, Coworking, Co-Living, sowas in der Art, kann man sich das vorstellen überhaupt?
Ja, warum nicht? Also ich glaube, dass der Bedarf dort durchaus da sein wird, auch unter Corona, dass vielleicht diejenigen, die sagen, ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, ich habe gar nicht die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, die dann sagen, okay, ich habe hier in der Nachbarschaft unten einen Anbieter für so etwas, wo ich einfach in Ruhe sitzen kann, wo ich die Infrastruktur habe, wo ich einfach in Ruhe arbeiten kann. Das nicht immer dann auf 1000 Quadratmetern, sondern vielleicht auch auf 120 Quadratmeter, wo ich vielleicht auch 5 oder 6 Arbeitsplätze unterbringen kann, mit einer kleinen Küche dabei etc. Ich glaube auch die Möglichkeit, hier eventuell Quartiersmanagement-Lösungen anzubieten, kommt eventuell in den nächsten Jahren auf uns zu, wo ich gewisse Dienstleistungen, sei es Pakete, sei es Pflege oder so etwas, einfach in gewissen Flächen anbiete. Und man muss einfach mal gucken, wer sich dann um diesen Betrieb kümmert, wer der Betreiber sein könnte, wer das finanziert. Das ist natürlich die Frage.
Also, dass letztendlich ein Feld für neue Geschäftsmodelle, siehst du da kommen, dass das so nachgefragt wird?
Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir vorstellen, weil wir sehen das ja bei großen Neubauprojekten, bei den Quartiersentwicklungen, dass es hier immer ein Quartiersmanagement gibt. Das kann ich natürlich in diesen großen Neubauprojekten immer gut implementieren. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist das Quartier Central, wo es solche Service Points gibt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch in den bestehenden Quartieren, in den Innenstädten oder in den Stadtteilzentren solche Quartiersmanagement-Lösungen, dass sie nachgefragt werden. Und wenn ich eine Nachfrage habe, dann ist es auch durchaus vorstellbar, dass ich das finanziert bekomme.
Also da sind wir mal ganz gespannt, wer vielleicht in neuer Allianz, ich glaube, da sind ja neue Allianzen notwendig, dass man vielleicht fachübergreifend mehr miteinander spricht. Wenn du jetzt mit den Projektentwicklern sprichst, zum Beispiel, die eher aus dem Gewerberaum kommen und denen fällt jetzt sowas quasi in den Schoß oder sie überlegen, sich mit solchen Immobilien auseinanderzusetzen, könntest du nicht dann diesen möglichen wohnwirtschaftlichen Teil dann auch gegenchecken? Ist das auch eine Leistung, die man bei euch bekommen kann?
Ja, das machen die Projektentwickler ja. Die prüfen, was ist hier gewollt, was ist hier nachgefragt. Und es ist tatsächlich so, das Thema Wohnen, das steht auf der Agenda von ganz vielen Projektentwicklern, auch von denen, die bislang nur Gewerbe gemacht haben oder viel Gewerbe gemacht haben, weil sie einfach sehen, dass das nachhaltig eine gute Asset-Klasse ist und bleiben wird auch vor allen Dingen. Und deswegen ist es so, dass sie zu mir hinkommen und sagen, okay, wir haben das mal geprüft, hier Handel oder Büro oder was immer man hier machen kann, wie sieht denn deine Einschätzung zum Thema Wohnen an diesem Standort aus? Und es gibt halt tatsächlich kaum einen Standort mittlerweile, an dem Wohnen nicht opportun ist. Es sind die Innenstadtlagen, die opportun sind, es sind die Lagen auch durchaus, wo hohe Frequenzen an Leuten sind, denn Lärm etc., das ist nicht mehr das Argument. Ich mache das Fenster zu und ich habe gute Fenster und ich habe den Lärm auch in dem Sinne nicht mehr. Und dementsprechend ist Wohnen an ganz, ganz vielen Standorten, wo es früher nicht möglich gewesen ist, das ist ja auch vom Baurecht so gehandhabt mittlerweile, dass es hier jetzt wieder möglich wird.
Ändern sich denn die Grundrisse? Also wir haben vor einiger Zeit, als es um den Klimawandel geht, schon mal häufiger mit Architekten gesprochen, die gesagt haben, baut große Balkone, weil das Leben findet immer mehr auch draußen statt, auch im Mietwohnungsbau. Dann gab es welche, die haben gesagt, baut also Räume, die gleich groß sind, ohne dass man denen Funktionen zuordnet, weil sich die Funktionen auch innerhalb einer Lebensgemeinschaft permanent ändern können. Jetzt haben wir die ganzen Homeoffices in den Schlafzimmern und Küchen. Wird man da in eine völlig neue Richtung gehen, was Grundrissplanung angeht?
Auch hier glaube ich nicht an eine völlig neue Richtung, aber natürlich hat uns die Krise jetzt gezeigt, dass dieses ominöse halbe Zimmer, was ich absperren kann, wo ich einen Schreibtisch stehen habe, wo ich einfach von zu Hause im Notfall arbeiten kann, dass es sehr wohl nachgefragt ist. Also ich glaube schon, dass man hier in Zukunft solche Lösungen, da wo es möglich ist, etablieren sollte. Das muss nicht immer mit diesem halben Zimmer sein. Es können auch flexible Lösungen sein, dass ich die Möglichkeit habe, eine Schiebetür zu verwenden oder ein Floating Walls gibt es ja mittlerweile, wo ich die Wände verschieben kann. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, wenn man darüber nachdenkt. Eine andere Sache, die mit Corona gar nicht so viel zu tun hat, aber die so ein bisschen aus dem Augenmerk fällt in den letzten Monaten, ist der demografische Wandel. Den wissen wir ja schon seit ein paar Jahren, dass dieser kommen wird und dass die Bevölkerung überaltert und dass Deutschland zu den, ich glaube, die zweitältesten Einwohner hat weltweit nach Japan. Und das heißt auch, dass wir hier an dieser Stelle nach wie vor Lösungen bieten müssen. Und das heißt nicht nur Seniorenwohnen und Altersheime, sondern das heißt auch, dass ich Wohnlösungen präsentieren muss, wo eventuell es möglich ist, dass ich einer Pflegekraft im Haus oder in der Wohnung eine Möglichkeit zur Übernachtung gebe. Das heißt eigentlich ein kleines Apartment, die klassische Einliegerwohnung. Und ich glaube, das sind Sachen, die in der Zukunft auch noch zu uns oder auf uns zukommen wird.
Thomas, ich möchte von meinen Gästen immer ganz gerne wissen, wie sie ins Immobiliengeschäft gekommen sind. Und jetzt habe ich erfahren, es gibt eine Zeitungsüberschrift, die mich sehr erstaunt hat. Und zwar sieht man dich mit einem total schnuckeligen Hund auf der Titelseite des Express. Und die Überschrift lautet TV-Star zurück an den Rhein. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich hätte mir das denken können, dass du recherchierst. Dass du so gut recherchierst, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Aber gut, nein, das ist relativ einfach erzählt. Ich bin ja gebürtig in Meerbusch, das heißt hier auf der anderen Rheinseite. Ich bin nach meinem Abitur bin ich nach Wien gegangen, habe dort auf der Universität für Musik und Darstellende Kunst studiert. In erster Linie habe ich das Darstellende studiert und nicht so sehr die Kunst. Sprich, ich habe dort Filmproduktion gelernt, hatte da immer einen guten Draht dann zum ORF. Damals war in Österreich noch ein Rundfunkmonopol und der ORF ist irgendwann auf mich zugekommen, hat gesagt, ja, ob ich nicht da was machen möchte mit denen zusammen und das habe ich getan und das habe ich ein paar Jährchen gemacht und hatte zum Schluss, als dann in Österreich endlich das Rundfunkmonopol gefallen ist, meine eigene Sendung auf dem ersten Privatsender, das war ATV Plus und da gab es eine Sendung, ATV Plus Vorgebrauch Schüttkünde hieß die. Das war sozusagen mein Ding.
Also das heißt, bevor du Immobilienökonom geworden bist, der du bist ja sozusagen komplett, du hast ja diese Vollausbildung, die akademische in der Immobilienwelt, warst du, da so steht das in dem Beitrag, ein Fernseh-Comedy-Star. Kann man von diesen Qualitäten im Immobiliengeschäft auch etwas einsetzen? Was setzt du davon ein?
Ja,
außer deinem Charme natürlich und deiner rheinischen Frohnatur, die natürlich sehr hilft, das ist klar.
Ja, also wenn in der Zeitung TV-Star steht, dann meinen die das nicht immer unbedingt so. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob ich es tatsächlich dann in den Dschungel geschafft hätte, aber egal. Nein, natürlich profitiere ich davon. Das sind einfach Lebenserfahrungen, die man hat und gerade natürlich in der Medienwelt hat man mit ganz anderen Herausforderungen zu tun als in der Immobilienwirtschaft. Nichtsdestotrotz bin ich auch ganz froh, dass ich diesen Sprung dann geschafft habe, beziehungsweise diesen Sprung gewagt habe und gesagt habe, nein, ich habe auch noch ein paar andere Ziele außerhalb der Medienwelt. Dazu gehörte auch, dass ich wieder nach Düsseldorf kommen wollte, dass ich mit meiner Frau natürlich eine Familie
gründen wollte. So die Frau. Der Grund in dem Artikel, der ist so wunderbar, steht Schuld, in Anführungsstrichen, an deiner Rückkehr an den Rhein sei die Frau. Also letztendlich Dagmar Böcker-Schüttgen hat dich aus der Medienwelt rausgerissen und dafür gesorgt, dass du was Ordentliches machst. Wie muss man das verstehen?
Ja, brutal. Ganz brutal rausgerissen hat sie mich dort und hat mich in die Immobilienwelt reingesteckt. Nein, so dramatisch war das gar nicht. Wir haben damals lange überlegt, was machen wir? Und es war durchaus eine Überlegung, dass auch die Dagmar gesagt hat, ich komme zu dir nach Wien und wir machen hier in Wien was gemeinsam. Aber wir haben das hin und her gewertet und deswegen auch TV-Star, das ist relativ so erfolgreich, war das ganze Thema nicht, als dass ich da jetzt meine große Zukunft gesehen hätte. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, ich komme nach Düsseldorf. Ich kannte natürlich Düsseldorf und nachdem ich hier wieder so mich nach 12 Jahren Wien ein halbes Jahr eingelebt habe, habe ich gesagt, weißt du was, ich würde eigentlich ganz gerne in Meerbusch unsere Niederlassung, es gab damals bereits von Böcker eine Niederlassung dort, die würde ich ganz gerne, da würde ich gerne reinschnuppern, weil ich natürlich Meerbuscher bin. Ich hatte da immer noch Kontakte hin. Und das war mein Schritt dann in die Immobilienwirtschaft. Und als ich das 2 Jahre gemacht habe, habe ich dann angefangen, das zu professionalisieren. Habe gesagt, ich mache nochmal den Immobilienökonom. Und wie gesagt, das ist eine Entscheidung, sowohl, dass ich meine Frau geheiratet habe, als auch, dass ich dadurch in die Immobilienwirtschaft gekommen bin, die ich nicht bereue.
Hast du denn in der Zeit auch Wiener Schmäh gelernt? Oder hast du sozusagen dann den rheinischen Humor exportiert?
Ja, ich glaube, Wiener Schmäh, den lernt man nicht. Und ich glaube, das ist so ganz gut, sodass man den nicht lernen kann. Der ist auch begrenzt. Nein, ich war da als Rheinländer unterwegs. Ich glaube, das war auch tatsächlich der Grund, warum die mich dort in der Medienwelt aufgenommen haben, weil ich natürlich doch sehr im Gegensatz zu dem typischen Wiener gestanden bin. Und aber Wien ist eine traumhafte Stadt. Ich mag die Wiener nach wie vor sehr gerne und es ist immer wieder schön, wenn man da ist.
Ja, ich mag Wien auch ganz besonders. Und jetzt muss ich an der Stelle natürlich gestehen, dass ich Film- und Literaturwissenschaftlerin bin. Also ich komme ja auch nicht ursprünglich. Also ich habe ja auch schon eine Vorgeschichte, die vor dem Immobilienleben stattgefunden hat. Jetzt gibt es noch, jetzt gibt es neben Immobilien, Hunden, Kindern, Frau noch ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Und ich bin so froh, dass deine Fußballmannschaft gestern 3-0 gewonnen hat, weil ich habe mir überlegt, wie warm muss ich mich vor diesem Interview anziehen, wenn ich mit dir spreche. Sag uns bitte, wer ist dein Verein und ja, seit wann fieberst du und mit wie viel Herzblut bist du dabei?
Na ja, gut, wenn man in Düsseldorf lebt und arbeitet, wenn man sagt, man ist Düsseldorfer, man kennt es, ich meine, dann kann ich jetzt nicht sagen, ich wäre Schalke. Nicht Fortuna oder sowas, ja. Nein, ich bin natürlich Fortuna Düsseldorf-Fan und das hätte durchaus auch immer in die Hose gehen können. Ja, das wissen wir Fans auch. Gestern haben wir Gott sei Dank 3-0, man höre und staune, gegen Osnabrück gewonnen. Wir sind mittlerweile 5. in der 2. Liga, also eigentlich der Aufstieg, der ist schon wieder eingetütet. Ja, wir planen eigentlich schon wieder den Europapokal. Ja, ich bin, seitdem ich wieder zurück bin, bin ich eigentlich so richtig an die Fortuna geraten. Wir wohnen ja im Düsseldorfer Norden, ich kann mit dem Fahrrad zum Stadion fahren, bin dort immer mit 2 Freunden, seit 10 oder 11 Jahren Dauerkarteninhaber. Und es ist einfach schön, es macht einfach viel, viel Spaß, weil Fortuna, es geht da gar nicht so sehr um den Fußball, es geht um das Leben des Fußballs und es geht um die Fans. Und ich finde, Fortuna gehört tatsächlich zu den Mannschaften in Deutschland, die eine unglaublich gute Fankultur haben, die gut miteinander umgehen, die aufeinander achten. Und das macht Spaß, das macht wirklich großen Spaß.
Ist es dir denn gelungen, auch deine Familie anzustecken? Gehen die auch mit oder ist das eher eine Männerveranstaltung?
Ich habe meinen Sohn am 26.08.2009 angemeldet. Das ist sein Geburtsdatum. Also ja. Er ist Fortuna der ersten Stunde.
Okay, auf der DNA.
Ja, definitiv leider kein Fußballfan. Ja, das ist tragisch. Also das habe ich bisher nicht geschafft. Nee, er geht nicht mit und leider auch meine weiblichen Mitbewohnerinnen, sprich meine Frau und meine Tochter, die gehen dann mit, wenn wir VIP-Karten bekommen, dann frönen die dem Buffet, das finden die ganz interessant, aber nee, mit Fußball hat das nichts zu tun und mit Fan schon lange nicht, von daher, da bin ich alleine und um ganz ehrlich zu sein, manchmal bin ich das auch ganz gerne.
Ja, ist ja dann wahrscheinlich eine entspannte Zeit. Was kann man denn aus dem Fußball was lernen für die Immobilienwelt? Die Immobilien, wenn man so Leute auf der Straße anspricht, die haben ja nicht immer unbedingt das beste Bild von Immobilienleuten und Immobilienleute. Das geht immer um sehr viel Geld, es geht um gewinnen wollen und auch um der Erste sein. Und wir sind ja auch eine sehr männlich geprägte Branche nach wie vor, obwohl es ja viel viel Ansporn gibt, dass sich das ändert. Dagmar Böcker-Schüttgen, deine Frau, ist ja auch eine sehr erfolgreiche Immobilienmanagerin, die du an deiner Seite hast. Was, kann man da irgendwas übertragen eigentlich davon, von diesem, ja, im positiven Sinne, Team Spirit? Also was würdest du dir wünschen, sollten Immobilienleute von den Fußballern lernen?
Ja, manchmal würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass die Fußballer was von den Immobilienleuten lernen würden.
Ja, was denn? Was?
Ja, dass sie was rechnen. Vernünftiges lernen zum Beispiel, dass sie lernen, dass sie vorsorgen auch.
Aha.
Nein, aber klar, natürlich kann ich immer einen Vergleich ziehen zwischen einer Mannschaftssportart und einem Wirtschaftszweig wie der Immobilienwirtschaft. Natürlich, es ist ein Teamspirit und ich glaube, gerade in der Immobilienwirtschaft, das sind meistens keine Einzelkämpfer, sondern eigentlich arbeitet man hier immer interdisziplinär. Man hat immer mit ganz vielen Leuten, unterschiedlichen Leuten zu tun. Das sind Kaufleute, das sind Architekten, das sind Künstler. Also das ist, glaube ich, das Spannende daran. Und man muss hier als Team funktionieren. Und ich glaube, dass die großen Projektentwicklungen auch nur so realisiert werden können. Man hat unterschiedliche Beteiligte, man hat die Stadtverwaltung da drin, man hat Planungsämter da drin, etc., etc. Das macht halt sehr viel Spaß, mit all diesen Beteiligten dann etwas auf die Füße zu stellen, was nachhaltig ist. Das gelingt der Fortuna aktuell noch nicht so, aber da gilt einfach, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Oder habe ich da rausgehört, Fußballstars sollen besser fürs Alter vorsorgen und Immobilien kaufen?
Ja, also das kennen wir ja. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele von den Fußballstars, auch von den vermeintlichen Fußballstars, die viel Geld verdient haben und die sich aber nicht so sehr darum gekümmert haben, was sie mit dem Geld machen, oftmals schlecht beraten werden, etc., etc. Natürlich, die Immobilie ist nach wie vor in meinen Augen eine der besten Anlagen, die man tätigen kann, unabhängig von der Zeit. Es ist immer etwas, was man über die Jahre halt besitzt, was man über die Jahre entwickeln kann, und was einem zum Schluss eine tolle Sicherheit geben kann.
Mhm. Wir haben es kurz angesprochen. Du hast es gerade auch nochmal gesagt, das Wort Nachhaltigkeit, das wird ja so ein Dauerbrenner noch werden. Das ist in der Immobilienwirtschaft schon viel diskutiert. Das wird aber nochmal eine neue Wende kriegen, einfach auch dadurch, dass wir den Klimawandel hier bei uns spüren. Und wir haben uns in dem Magazin, das ihr ja herausbringt, der Böcker, das ist ja ein sehr schönes Lifestyle- und Immobilienmagazin, auch, ich glaube, in der vorletzten Ausgabe mit dem Thema Steingärten befasst. Also der Frage, wie können eigentlich private Immobilieneigentümer durch ihren Umgang mit ihren Grundstücksflächen auch was Gutes fürs Klima tun. Vielleicht, dass wir das nochmal kurz erklären. Es gibt ja Städte, die verbieten inzwischen in den Bauvorschriften, dass man das Grün vor seiner eigenen Tür und im Garten wegnimmt und durch diese vermeintlich pflegeleichteren Betonwüsten ersetzt. Welche Erfahrung macht ihr damit? Gibt es schon den Trend wieder zurück, dass Käufer oder Verkäufer sagen, ich möchte dann doch eine kleine Wildblumenwiese, auch wenn ich berufstätig bin, gar nicht so viel Zeit habe. Welchen Trend gibt es da im Moment?
Ja, ich glaube tatsächlich, der Trend, da kommt man ja auch nicht dran vorbei. Es ist Gott sei Dank so, durch verschiedene Bewegungen, unter anderem auch Fridays for Future, dass das Bewusstsein der Leute immer mehr dahingehend geschult wird, dass wir tatsächlich ein Problem haben mit unserem Klima. Die wenigsten fangen an, das zu leugnen oder sagen, naja, das hat es ja immer gegeben, dass es unterschiedliche Eiszeiten gegeben hat und dass es mal wärmer und mal kälter geworden ist. Nein, ich erlebe insbesondere dann bei den Jüngeren auch oder auch halt in unserer Generation,
Wir sind ja jung.
Wir sind ja jung geblieben, ja. Definitiv. Genau, du sowieso.
Nee, du sowieso.
Du sowieso. So. Nein, aber das Bewusstsein ist da und da muss man gar nicht so viel schulen, sondern da muss man einfach nur mit den Menschen reden und sagen, das ist der Unterschied zwischen einem Steingarten und einer, es muss ja noch nicht immer die Wildblumenwiese sein. Nee, ja.
Kann auch ein Busch.
Es kann auch ein Busch sein und es gibt ganz, ganz viele. Das Bewusstsein ist da. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, wo man ansetzen muss. Das macht die Immobilienwirtschaft ja sowieso sehr, sehr gerne. Wir haben ja auch in Düsseldorf mittlerweile gute Beispiele für Cradle-to-Cradle-Objekte. Klar, da gibt es Vorreiter, die fangen damit an. Es gibt mittlerweile Abteilungen in den Projektentwicklerfirmen, die sich ausschließlich mit diesem nachhaltigen Bauen beschäftigen, Holzbauweise, Cradle to Cradle, etc. Klar, wir können es nicht von heute auf morgen machen. Dafür ist die Wirtschaft, die Bauwirtschaft einfach zu träge. Aber das Bewusstsein ist da und das müssen wir definitiv auch weiter schulen. Das müssen wir bei uns selber machen. Das müssen wir aber auch bei unseren Kindern machen und darauf hören, weil auch die Floskel, es ist halt nur geliehen hier auf der Erde, ist halt eine Floskel, an der halt ein großer Teil leider wahr ist.
Das stimmt. Ja, jetzt ist natürlich ein großer CO2-Emittent der Flughafen. Da ist ja ziemliche Ruhe. Drumherum sind mit die besten Wohnlagen. Verändert das die Nachfrage? Denken die Leute jetzt, ach, das stört mich gar nicht, dass der Flughafen in der Nähe ist, geht eh nicht mehr so viel hoch, wir haben eh weniger Lärm. Wie wird sich das weiterentwickeln?
Ja gut, ich meine, der Flughafen ist natürlich für Düsseldorf zunächst mal ein sehr, sehr großer Wirtschaftsfaktor. Mhm. Einfach, weil es ein großer Arbeitgeber natürlich ist, aber auch einfach, weil es Düsseldorf als Wirtschaftsstandort sehr, sehr attraktiv macht. Und übrigens nicht nur Düsseldorf, sondern natürlich die gesamte Metropolregion, in der wir hier leben. Der Wohnraum um den Flughafen, das ist tatsächlich traditionell so, dass der immer zu den besten Lagen in Düsseldorf gezählt hat. Früher war es so, dass die Flugzeuge noch über Wittlar geflogen sind. Das hat sich dann irgendwann geändert. Aber auch die Bereiche, die unmittelbar in der Einflugszone liegen, Düsseldorf-Lohhausen ist das, auch da werden sehr hohe Preise erzielt. Im Übrigen, wenn ich dann rüberspringe in meiner Geburtsstadt nach Meerbusch, da ist es ja genauso, dass eigentlich die teuren Lagen der Altmaerer Busch fast direkt in der Einflugschneise liegt. Das glaubt man nicht, aber es ist so und auch dort werden sehr, sehr hohe Preise bezahlt.
Wahnsinn.
Also abhängig sind wir da in erster Linie von dem Wirtschaftsfaktor, von den Menschen, die den Flughafen jeden Tag brauchen, die halt morgens tatsächlich um 6 Uhr aufstehen und mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen und wieder zurück. Das wird sich natürlich etwas ändern und das ist auch gut so, weil dann sind wir auch wieder bei dem Thema Klima und muss das sein? In meinen Augen muss es nicht unbedingt sein. Man kann es heutzutage hervorragend auch ganz viele Termine über Videokonferenzen oder über Telefonkonferenzen lösen. Aber ein starker Wirtschaftsfaktor sind natürlich auch die ausländischen Arbeitnehmer, die nach Düsseldorf kommen. Auch da ist der Düsseldorfer Norden prädestiniert, weil wir dort die International School of Düsseldorf haben, die halt ein sehr, sehr hohes Ansehen hat. Und wir dort halt richtige Communities haben von Expats, wie wir sie nennen, Expatriates, die halt dann für 3 oder 4 Jahre hier sind.
Bleiben die jetzt länger hier? Gehen die also jetzt zum Beispiel aus Großbritannien? Oder was tut sich denn bei den Expats im Augenblick in dieser komischen Situation?
Also in der komischen Situation ist es eigentlich so gewesen, dass viele nicht zurückgegangen sind, deren Verträge eigentlich ausgelaufen sind. Das heißt, die haben nochmal verlängert, auch weil sie nicht reisen durften oder weil sie einfach gesagt haben, wir bleiben jetzt lieber hier. Wir gehen aber davon aus, dass sich jetzt im nächsten Jahr, wenn sich die Phase wieder beruhigt, dass sich das eigentlich wieder ganz normal einpendeln wird, dass die Expats, die ja in erster Linie aus den skandinavischen Ländern kommen, aus Amerika kommen, natürlich viele Russen, dass die im gleichen Maße wieder nach Düsseldorf kommen werden, weil einfach nichts darauf hindeutet, dass die Wirtschaft in Düsseldorf über das Jahr 2021 hinaus darunter leiden wird, sondern wir haben hier nach wie vor einen unglaublich starken Wirtschaftsraum, wie gesagt, nicht nur Düsseldorf, sondern die gesamte Metropolregion Rhein-Ruhr eigentlich. Deswegen glauben wir schon, dass das in 2021, 2022 wieder auf ein normales Niveau zurückgehen wird.
Da sind wir fast schon auf der Zielgeraden für die Abmoderation, weil jetzt kommt am Ende, das hat Christoph Hardebusch, mein Moderatorenkollege aus Köln, sich ausgedacht, es muss am Ende jedes Rotonda-Podcast einen heißen Tipp geben. Und jetzt meine Frage an dich natürlich, was passiert mit den Immobilienpreisen?
Die Immobilienpreise, ich glaube, da muss man auch gar nicht so ganz groß in die Glaskugel hineingucken. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie Anfang des Jahres 2021 auf dem hohen Niveau, wo wir sind, noch etwas stagnieren werden. Und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass wir dann Ende 2021 wieder eine Preissteigerung haben, die im Bereich von 5% liegen wird, um dann wieder in den Rhythmus hineinzukommen, dass wir zwischen 5% und 10% pro Jahr kriegen werden. Wobei auch das ist irgendwann endlich, das ist ganz klar. Aber ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin steigende Preise in Düsseldorf und, haben wir eingangs erwähnt, auch im Umland erleben werden.
Ja, da lassen wir uns überraschen. Vielen Dank, Thomas, für das total spannende und sehr unterhaltsame Gespräch. Das ist doch super, wenn zwei eigentlich Kulturwissenschaftler zusammensitzen und sich super unterhaltsam über Düsseldorfer Wohnlagen, über Infrastruktur, über Fußball und natürlich über Immobilien unterhalten können. Ja, hat Spaß gemacht und alles Gute, schöne Weihnachten. Ach nee, gar nicht wahr, schöne Weihnachten. Alles Gute für die nächste Zeit, weil wir senden ja erst im Januar. Tschüss.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.